herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Pfiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Immer mal wieder sieht man Videos oder hört Aussagen darüber, dass es gefährlich sei, wenn Hunde keine Grenzen kennen, und das wird vor allem auf positive Hundeerziehung bezogen. In der heutigen Folge widmen wir uns also der durchaus spannenden Fragestellung: Ist positives Hundetraining gefährlich? Und dabei beleuchten wir einige Aspekte und hinterfragen auch das Thema Grenzen setzen. Und warum ich in der Wir-Form spreche, Janie war mal wieder zu Besuch und ich bin im Gespräch mit ihr und freue mich sehr darüber. Dr. Janie Mai ist die Gründerin der Online-Hundeschule Dogs Connection und eine ganz, ganz geschätzte Kollegin. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und mit unserem Gespräch. Hi Janie, ich finde es so schön, dass du mal wieder hier bei mir im Podcast bist.
Hallo Gloria und ich erst. Ich habe mich riesig gefreut, als du mich angeschrieben hast.
Und wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema, denn wir sprechen heute über die so böse und gefährliche positive Hundeerziehung. Aber ich will es über... Aber ich wollte eigentlich gar nicht so sarkastisch einsteigen, aber irgendwie kriegt man es manchmal nicht anders hin.
Das ist ein Coping-Mechanismus. Ich finde den super. Ich habe den auch.
Genau, gleich mit Coping-Mechanismen einsteigen in die Podcast-Folge. Aber wir wollen uns das ja ein bisschen strukturierter heute erarbeiten und das wird sicherlich auch aufklären, warum wir da vielleicht so ein bisschen auch einen sarkastischen Unterton hatten oder haben an der einen oder anderen Stelle. Weil ich mir dachte, lass uns doch vielleicht mal damit einsteigen, zu definieren, was steckt denn eigentlich hinter diesen Begriffen? Wie würdest du positive versus aversive Hundeerziehung definieren?
Das ist tatsächlich eine Frage, da könnte man gleich schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich denke, was so ganz wichtig ist, dass man umgangssprachlich weiß, das eine ist das Strafbasierte, dem Fokus auf Nein, das nicht, hör auf. Und das andere, das Belohnungsbasierte mit dem Fokus auf, ich möchte Verhalten, was wir Menschen gut finden, verstärken, damit es öfter auftritt. Weil ich denke, wenn wir die Worte positiv, damit ist immer dieses Belohnungsbasierte gemeint an sich und das Aversive meint an sich das Strafbasierte. Aber wenn wir da dann nochmal genauer hingucken, wie wird es ganz individuell definiert? Wie wird es genutzt? Wer nutzt es wie und meint darunter was? Da kann ich das total verstehen, dass man als Hundemensch, der da nicht so drin ist wie wir mit diesem Wissen, sich irgendwann nur noch denkt, ey, wisst ihr was, ich habe keine Ahnung, ich steige hier nicht mehr durch. Das ist so unschlüssig und dass man da verunsichert wird. Weil ich habe letztens erst gelesen, dass jemand, der dann weiter unten im Erklärungstext ganz klar sagt, hey, ich bin im Balanced-Bereich unterwegs und bin ganz klar, dass ich auch sage, ja, ich nutze auch Strafe ganz bewusst, aber das ist das Positive, weil Hunde brauchen das und deshalb ist es ein positiver Umgang mit dem Hund. Und dann liest es jemand und denkt sich, ja, ist es jetzt dieses positive Training, genauso wie der Begriff bedürfnisorientiert hat, auch genauso jemand einfach für sich definiert, zu sagen, es ist bedürfnisorientiert, wenn ich mit Strafe auch umgehe, denn Hunde brauchen das. Und dann ist das einfach nicht verwunderlich, dass man als Hundemensch, der eben, wie gesagt, nicht so tief da drin ist in dieser Thematik, hochgradig verunsichert ist und sich dann eben auch irgendwann denkt, wisst ihr was, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, um was es hier geht. Und das ist für mich so das Problematische und auch Gefährliche. Und ich finde es so, so schade, weil es ganz viele tolle Menschen da draußen gibt, die einfach sagen, ich möchte für meinen Hund und für mich und für uns als Team losgehen und irgendwie weiß ich gar nicht, wie.
Ja, also ich glaube auch, es wird dieses typische
positive Hundetraining sehr, sehr schnell nur mit Kekse werfen und Kekse in den Hund reinpressen in Verbindung gebracht. Aversives Hundetraining nur mit Strafen. Und dann sagen natürlich beide Parteien auch, naja gut, oder auch Hundehaltende, naja gut, ich will ja nicht nur Kekse in den Hund reinstopfen. Und der muss ja auch mal irgendwie die Info bekommen, dass er etwas nicht machen darf. Und dann weiß natürlich die Person schon auch gar nicht mehr, wohin soll ich mich denn jetzt einsortieren? Und es gibt doch mehr als nur positiv oder aversiv. Und das, also diese Begriffe werden ja wirklich sehr verallgemeinernd genutzt, obwohl ja darunter liegend eine ja viel ausgeklügeltere Methodik steckt. In beiden Fällen muss man ja auch sagen, also auch jemand, der sagt, ich bin eher im aversiven Spektrum, der wird seinem Hund hin und wieder mal einen Keks zustecken oder gegebenenfalls, ja, es kann passieren, dass es so ist, oder sagt, na, ich verstärke auch Positives mit Keksen und dann sind irgendwie alle so vollends verwirrt, so, was ist genau. Das denn jetzt?
Ja.
Und ja. Balance, weil du Balance gerade angesprochen hast, Balance steht ja so ein bisschen für, ich nutze alle Methoden, ich nutze alle Maßnahmen und entscheide irgendwie situativ, was der Hund da gerade braucht, oder? Also es ist so dieses, ich schlage mich nicht auf eine Seite, sondern ich will je nach Situation, je nach Hund und je nach Training anpassen und nutzen und mir rauspicken, was ich da gerade für richtig empfinde.
Auch da sind wir tatsächlich im Definitionsbereich. Wenn wir schauen, das Balanced Training kommt ja eben auch aus Amerika. Damit gemeint ist einfach nur, dass man sich balanciert in allen Quadranten der Lerntheorie aufhält. Das heißt, man nutzt sowohl Strafe wie auch Verstärkung. Wenn man dann aber den Empfänger dessen anschaut, dann fühlt sich das mit Sicherheit nicht balanced und ja auch nicht gut an, ja. Es ist strafbasiertes Training, weil eben Strafe mitgenutzt wird, sehr bewusst auch im Training eingesetzt. Das wird und auch weitergegeben wird. Es gibt ganz klare Anleitungen, wie man richtig straft, als wäre Strafen eben, ja, ich sage immer, so eine richtige Doktorarbeit. Ne? Da musst du so und das machen, obwohl es überhaupt nicht das authentische Verhalten der Menschen ist, sondern sie probieren dann nachzuahmen, was sie da gezeigt bekommen. Und ja, es ist so, dass der Balance-Bereich sich unbedingt abheben möchte vom rein aversiven. Ja, also das ist schon, das habe ich auch schon oft mitgekriegt, dass sie eben ganz klar sagen, hey, ich bin nicht die, die da mit Stachelhalsband, Stromhalsband und Wurfkette und dem Hund die Leine drüber drischt. Ja, auch da, ich glaube, das ist da schon auch recht ähnlich, dass man eben ganz klar sagen möchte, hey, nee, da gehöre ich jetzt nicht so hin. Aber Balanced Training ist für uns trotzdem was, wo wir ganz klar sagen, nee, das ist nicht meine Wertebasis, so möchte ich nicht mit Hunden umgehen und das ist definitiv nicht das Training, was ich weitergebe auch noch an Menschen und reproduzieren lasse, indem ich es vorführe im Internet.
Ja, finde ich super, dass du das so klar sagst, weil für mich hat Balanced Training auch tatsächlich, also zählt ganz klar unter strafbasiertes Training.
Absolut.
Aber der Name ist halt mal wieder wahnsinnig schön gewählt. Mhm. Und na, spricht sicherlich viele an, die sagen, ja gut, okay, jetzt fühle ich mich aufgehoben, weil ich will meinen Hund schon belohnen und eigentlich positiv sein, aber manchmal braucht er ja auch eine Grenze und ich will mich irgendwie hier nicht beschneiden und auf eine Seite schlagen, sondern ich will das irgendwie ganz ausbalanciert machen, also deswegen so ein bisschen überspitzt formuliert. Ich glaube, das ist halt auch wieder eine Formulierung, die allein nur aufgrund dieser Formulierung sicherlich einige AnhängerInnen findet, die sich denken, ach, hier habe ich jetzt vielleicht mein Mittelding.
Ja, total, aber, absolut, ja. Absolut. Und vor allem ja auch durch die Argumentation, dass immer wieder auch darüber gesprochen wird, dass Hunde ja erklärt bekommen müssen, was sie falsch machen und dass auch da der Fokus liegen muss, weil du willst ja schließlich nicht, dass dein Hund das Verhalten wieder zeigt. Also das ist schon sehr, sehr gut erklärt und damit spricht es viele Leute an, ganz klar.
Ja. Ich finde, das bräuchte es tatsächlich gar nicht, dieses Balance Training. Mir würde es ausreichen zu sagen, wir bleiben bei der Formulierung, positives versus aversives Training, weil ich oft auch so, also weil ich meine, was bedeutet das im Endeffekt? Du hast es so schön auch schon definiert, aber es bedeutet ja, worauf liegt der Fokus? Der Fokus liegt darauf, über Strafen zu arbeiten und dann sich ein Verhalten hinzubiegen, wie man es haben will, oder über Verstärkung zu arbeiten im positiven Hundetraining. Das bedeutet ja aber nicht, also na, jeweils ist liegt der Fokus auf diesen Bereichen. Es bedeutet weder, dass im Aversiven nicht auch mal der Hund ein positives Lob bekommt, noch bedeutet das, dass in der positiven Hundeerziehung keine Formen von Strafe existieren.
Ja.
Der Fokus ist einfach in zwei sehr unterschiedlichen Welten auf jeden Fall sehr unterschiedlich gelagert und aufgehoben.
Ich glaube, das hat ganz viel einfach mit der grundsätzlichen Wertebasis zu tun. Wie möchte ich mit einem sozialen Lebewesen umgehen und wo ist mein Fokus? Und ja, du hast es ja gerade ganz richtig gesagt, wir können auch im positiven Training Strafen überhaupt nicht verhindern, denn die bestimmt, zumal ja ganz wichtig immer der Empfänger, ne, das ist vielen gar nicht bewusst, das reicht ja oft schon ein spezieller Blick oder ein, wie wende ich mich auf einen Hund zu oder mache einen unbedachten Schritt auf den Hund zu oder er erschrickt sich, weil mir etwas runterfällt oder. Es sind so, so viele Dinge, die da im Alltag passieren, die als strafend empfunden werden und dementsprechend natürlich auch dazu führen, dass Verhalten gestoppt, gehemmt und nicht weiter gezeigt wird. Das ist aber hat nichts mit einer trainerisch hochkarätigen Anleitung zu tun, wie man jetzt irgendwelches Verhalten dem Hund beibringt. Und wir sind alles Menschen. Ich verhalte mich meinem Hund gegenüber auch mal einfach wie ein Arschloch. Und das ist dann aber nichts, wo ich sage, so, jetzt habe ich heute tolles Training gemacht und dem habe ich jetzt super was beigebracht. Schön, lass uns nach Hause gehen. Sondern das ist ein Mensch, Mist, ich hatte heute so wenig Ressourcen, was war da los? Warum hatte ich heute für nichts Nerven? Ich gehe da mit mir quasi auch ins Gericht, damit es nicht wieder vorkommt, weil ich so nicht mit meiner Familie umgehen möchte und das für mich eben keine Trainingstechnik ist, ja, sondern es ist ein, boah, du bist da gerade über eine Grenze drüber gegangen, das war richtig kacke, da musst du dich jetzt entschuldigen, das musst du wieder ausbügeln.
Ja.
Und ich muss gucken, wie ich meine Ressourcen stärke, damit ich mehr Nerven habe im Umgang mit meinen Sozialpartnern.
Genau, ja. Passiert uns ja nicht nur mit unseren Hunden, passiert uns sicherlich auch mit unseren Partnern hin und wieder.
Genau, das haben wir Sozialpartner gesagt. Definitiv gibt es sozusagen, die kennen wir doch alle, wo nur eine Frage gestellt wird und man denkt sich schon, boah, du hast falsch geatmet, halt einfach einen Mund.
Mhm. Du, ich hatte das letzte Woche einmal, wir waren ja im vollen Umzug und wir haben es echt ohne Streit geschafft. Das finde ich immer noch ganz erstaunlich.
Ihr seid Aliens, ihr seid irgendwie komisch.
Aber pass auf, es gab einen Tag, da waren wir beide richtig genervt, Zündschnur super kurz. Mhm. Und dann habe ich ihn so angeschaut und habe mir so gedacht, wie kannst du so nervig deine Gabel zum Mund führen? Wie kannst du so essen? Wie kannst du so kauen? Weißt du? Von allem so, hast du schon immer so deine...
Wie atmest du? Warum überhaupt? Bei mir sind das dann auch so Kleinigkeiten, wie das Handy auf den Tisch gelegt wird oder eine bekloppte Packung aufgerissen wird. Wie kann man das so laut machen? Ich kenne es genau.
So dieses Genervt. Ja, voll. Du, ich meine, wir sind ja doch, auch wenn wir das selber wahrscheinlich ein bisschen differenzierter beschreiben würden, aber ganz plump gesagt gehören wir beide der positiven Hundeerziehung an. So dieser Bubble, in dieser Bubble stecken wir drinnen. So voll mittendrin. Positive Hundeerziehung ist häufig konfrontiert mit Vorurteilen. Gibt es so ein, in Anführungszeichen, Lieblingsvorurteil von dir in Bezug auf positives Hundetraining?
Habe ich tatsächlich gestern als Nachricht geschickt gekriegt. Natürlich von einem Fake-Account mit 0 Followern, 0 Beiträgen und mir nicht folgend. Und damit schon voll in der Schublade steckend und dann noch mit der Nachricht, wo ich einfach dachte, das ist wirklich eine Nachricht, mit der schafft man es, dass mein Puls sofort auf, weiß ich nicht, Dachkante ist. Im Gro immer wieder, dass wir setzen keine Grenzen und nur weil ich Grenzen setze, behauptest du, ich bin aversiv und so wie ihr aber mit den Hunden da lebt, ist das für die Hunde aversiv, weil ihr nie Grenzen setzt. Die wissen ja überhaupt nicht im sozialen System, wo sie stehen und überhaupt nicht auch im sozialen System, wer du bist. Das ist so das Gro, wo ich etwas sage. Jede Woche gibt es dazu Nachrichten und Behauptungen in dem Bereich. Und mich macht es so mürbe. Und ich muss wirklich dieses Wort wählen, weil ich das Gefühl habe, holy moly, wie oft habe ich das schon erklärt? Ich habe das Gefühl, ich habe Stunden Podcast-Folgen, ich habe mir den Mund fusselig gelabert, ich habe Blogbeitrag, ich habe Postings, ich habe das Gefühl, ich habe über noch nicht so viel geredet wie darüber und mir hört niemand zu. So dieses Gefühl von, kann mir verdammt mal jemand zuhören? Kannst du zwei Sätze lesen und aufnehmen, was ich damit gemeint habe? Das macht so mürbe.
Mhm. Es ist tatsächlich bei mir dasselbe, dieses Thema Grenzen setzen. Mhm. Der Hund hat keine Grenzen, der Hund braucht Grenzen. Das ist auch mein Hauptnervvorurteil. Mhm. Ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, warum es dann auch anfing, dass Webinare und Kurse gegeben wurden aus der Positivecke. Auch wir haben ja ein Webinar irgendwie effektiv und fair Grenzen setzen, mhm, zum Beispiel, um da einfach irgendwie auch mal diesen Gedanken Luft zu machen und zu sagen, hey, natürlich, also wenn ich das Leben von meiner Hündin betrachte, ich meine, mittlerweile ist sie eine kleine Omi, aber es gab ja auch viele Jahre davor, mhm, und viele Verhaltensweisen, die sie da so sehr lustig an den Tag gelegt hat. Und wenn ich, also wenn ich mir meine eigene Hündin angucke und sie mit anderen Hunden vergleiche, die aversiv oder aversivär erzogen werden, da hat die Emma oft deutlich mehr Grenzen sogar. Also die läuft nicht unkontrolliert durch einen Park, die nervt keine anderen Hunde, die bellt keine anderen Kinder an, obwohl sie das in der Tendenz machen würde, aber es passiert nicht. Diese Grenze setze ich ihr Tag für Tag, mhm, wir sind im Training weiter, aber die, die hat also ordentliche Grenzen gesetzt bekommen und hat auch immer noch ganz ordentliche Grenzen und da werden, es gibt ganz eindeutige Regeln bei uns im Zusammenleben. Und das, deswegen denke ich mir immer so, woher kommt das denn? Also das ist so, keine Ahnung.
Also ich habe für mich da mehrere Sachen, auch so zum Teil küchenpsychologisch mir so zusammengereimt, beziehungsweise auch probiert, da so ein bisschen Wissen für mich anzueignen, damit ich mir das erklären kann, weil ich möchte mir Dinge immer erklären können. Und das hat ganz viel tatsächlich auch was wieder mit der menschlichen Erziehung zu tun. Was haben wir kennengelernt, wie Grenzen gesetzt werden? Und wenn wir da jetzt schwarze Pädagogik 70er, 80er Jahre uns anschauen, dann ist Grenzen setzen, Türen schmeißen, eine geklatscht bekommen, auf einen stillen Stuhl, stille Treppe, eingeschlossen werden. Grenzen ziehen hat etwas mit Hemmen, Ängstigen und Aversiv zu tun. Mhm. Und in dem Moment, wo man das nicht tut, hat man keine Grenze gesetzt, weil das war, mhm, ja gar keine Grenze. Ich merke das nämlich auch, ich finde es so spannend, dass du das auch sagst, dass eben gerade wenn man so, ne, diese Einteilung, aversive Bubble hat, wenn es in meinen Kommentaren so ist, dass Grenzen nicht gewahrt werden, obwohl ich Grenzen dann schon dreimal benannt habe, dann ist es aus dem aversiven Sektor. Weil Grenzen eben nicht ängstigen und mit der Axt rausholen ist, sondern Grenzen setzen ist einfach nur, ich sage, was ich möchte, was mir wichtig ist und warum, und dann gehe ich. Weil die Grenze ja benannt wurde. Grenzen setzen heißt nicht, ich bin dafür verantwortlich, was die andere Person mit dieser Grenze tut. Ich kommuniziere einfach meine Grenze. Das ist Grenzen setzen. Und das wissen so, so viele nicht, dass fair und klar kommuniziert Grenzen setzen so weit weg ist von dem, was man früher in der Erziehung so mitgenommen hat, was Grenzen zu sein haben. Weil wenn ich einfach nur schreibe, du, das hier ist ja mein Wohnzimmer, ich möchte nicht, dass mit meiner Community so gesprochen wird, wir tauschen uns anders aus, wenn du Fragen hast, dann achte darauf, dass die Sätze ein Fragezeichen am Ende haben, dann kannst du die super gerne stellen. Ansonsten geh bitte woanders hin. Einfach Klarheit, ja, völlige Klarheit. Und dann wird darum gewettert, da wird abgegangen wie noch und nöcher, da kommen Diffamierungen, wo man sich wirklich denkt, wo, da habe ich gerade einen Nerv getroffen scheinbar, was ist da passiert? Das war nicht meine Absicht, ich will einfach nur meine Grenzen kommunizieren, dass eben genau dort Grenzen niemals gewahrt werden und aufgenommen werden und respektiert werden. Das ist faszinierend, wirklich immer wieder.
Ja, du hast völlig recht, das ist ein super spannender Gedanke. Der Gedanke geht ja so ein bisschen in die Richtung, Grenzen gesetzt kriegen muss in Anführungszeichen wehtun, es muss sich unangenehm anfühlen. Genau. Und wenn Grenzen sich nicht unangenehm anfühlen, dann sind es keine Grenzen. Und mir ist gerade so ein kleines Gedankenexperiment eingefallen, der sich also mit dir teilen will, aber ich könnte mir auch vorstellen, für alle, die uns zuhören, das anhören, lasst es mal auf euch wirken und überlegt mal, ob ihr die ein und dieselbe Situation unterschiedlich wahrnehmt in der Handhabung und in Bezug auf Grenzen setzen. Wir stellen uns mal vor, ein Hund rennt an einer Stelle auf eurer Morgenrunde immer zu einem überfüllten Mülleimer. Da liegen dann im Sommer irgendwie Eisbecher unten oder irgendwas und der Hund möchte sich da irgendwie die Reste rausschlecken. Und jetzt haben wir diese Trainingsaufgabe, dass der Hund das nicht macht. Ja, ihr wollt eine Grenze setzen, eine Regel einführen. Auf der Gassi-Runde wird halt dort kein Müll mehr abgeleckt. Und jetzt gibt es ja zwei Herangehensweisen, es gibt 1000 Herangehensweisen, aber jetzt spielen wir mal zwei im Kopf durch. Es könnte die Herangehensweise gehen, man wartet, bis der Hund wieder auf diesen Mülleimer zugeht und dann baut man sich irgendwie groß vor dem auf und dann stapft man auf den Boden und dann sagt, jetzt hör endlich auf damit, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, wir gehen nicht an diesen Mülleimer ran. So, das ist so eine typische ängstigende Grenze. Der Hund ist eingeschüchtert und geht darauf hinweg von diesem Mülleimer. Jetzt gäbe es noch, also wie gesagt, 1000 Möglichkeiten, aber spielen wir noch eine zweite durch. Man bringt dem Hund beispielsweise bei, weil da irgendwie eine Bordsteinkante davor ist, dass der Hund über diese Bordsteinkante nicht drüber geht, sondern an dieser Kante stehen bleibt. Es gibt ganz, ganz easy Methoden dafür. Unter dem Stichwort Barrieremarkern findet man dazu beispielsweise was und bringt dem Hund bei, ach, du kommst an diese visuelle Grenze, dreh dich Richtung Mensch bzw. dreh dich in die andere Richtung weg und du wirst dafür weg vom Mülleimer belohnt und kann damit dem Hund sehr, sehr schnell und easy beibringen, okay, ich gehe an dieser Grenze am Mülleimer vorbei, danach hole ich mir vielleicht noch einen Keks ab, irgendwann kann ich das auch mal ausschleichen, wenn ich möchte. Ansonsten bleibt es halt dabei, dass der Hund dann da am Ende irgendwie einen Keks dafür kriegt und dann geht man an diesem Mülleimer vorbei. In beiden Fällen ist das Ziel ja erreicht. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Hund geht daraufhin nicht mehr an diesen Mülleimer und er leckt nicht mehr diese Eisbecher ab.
Wir reden nicht von Langfristigkeit, aber ja, für den Moment ist dieses Ziel erreicht, wie du das erklärt hast.
Genau, sprechen wir mal darüber, dass das Ziel für den Moment erreicht ist. Was fühlt sich mehr an wie durchsetzen, Grenzen setzen, dem Hund eine Grenze aufzeigen?
Es ist halt das Thema, was ja immer wieder diskutiert wird, der Hund muss ja spüren und verstehen, was er nicht tun soll. Und deshalb muss ich ja warten, bis er es tut. Und deshalb glauben Menschen, dass er nur dann eine Grenze gesetzt bekommen hat, weil er das ja nicht tun soll.
Ja.
Und bei dem anderen hat er keine Grenze, er läuft einfach grenzenlos umher.
Und kriegt dann auch noch Kekse dafür.
Ja.
Ja, es ist ein spannender Perspektivwechsel, den man da erfahren darf, wenn man sich darauf einlässt, natürlich auch.
Und ich kann dir da wirklich nur zu 100% beipflichten, wenn ich das gefragt werde, wo hat Kenny, war tatsächlich am Samstag in meinem Fragen-Button auf Instagram, war genau die Frage, wo hat Kenny eigentlich Grenzen im Alltag? Und ich denke mir dann immer nur, wo soll ich da anfangen? Da reicht die Story nicht. Da reicht eine Story nicht, um das alles runterzuschreiben. Wenn wir jetzt auch noch hinzufügen, dass die Grenze da ist, dass Türen geschlossen sind. Ich habe jetzt gerade das Türgitter zu, damit er nicht in den mittleren Bereich kann, wo das Katzenfutter steht. Ich habe die Bürotür zu, wo ich hier sitze. Die Haustür ist zu. Wenn wir das mal alles noch weglassen, was ja noch on top kommt mit, ich nehme ihn dann auch an die Leine, wenn wir rausgehen und wenn wir in den Garten gehen, ist das Tor zu, dass er nicht einfach rausrennen kann. Ich stelle mich immer eher der anderen Frage, was ist nicht begrenzt? Wo kann ich ganz genau fokussiert sagen, er kann selbstwirksam handeln, er kann wirklich selbstkompetente Entscheidungen treffen in unserem Alltag. Und diese Liste, die ist so kurz, dass ich immer wieder gucke, hey, füllt diese Liste, Leute. Konzentriert euch auf diese Liste und nicht auf die Liste mit, ich muss da vielleicht auch noch fiktive, unauthentische Grenzen setzen, weil man das so macht oder weil jemand gesagt hat, das musst du, damit das und das Problemverhalten aufhört.
Ja.
Es ist genau umgekehrt. Ich muss Wohlbefinden steigern und die Liste von selbstkompetenten Lösungen, Selbstwirksamkeit füllen und nicht die Liste der Grenzen. Der darf nicht jagen, niemand. Der darf nicht ins Unterholz, der darf nicht ins Maisfeld, der darf nicht Silage fressen, der darf sich nicht auf der frisch geodelten Wiese wälzen, der darf keine Mäuse betöten.
Du bist aber auch ein Unmensch, ey.
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lang die Liste ist. Die Liste ist so elendig lang. Der darf nicht mal, der arme Hund darf aus keinem der 5 Katzenklos in unserem Haus die Katzenkacke fressen. So weit gehe ich. Alles begrenzt, nur Grenzen.
Das ist, die Leute vergessen, glaube ich, gerne auch mal, also niemand von uns führt ein Leben, in dem Hunde wirklich grenzenlos leben dürfen und können. Das ist, es funktioniert überhaupt nicht. Es existiert die Option in der Regel überhaupt nicht.
In Thailand gibt es die Laissez-faire-Hunde, die rumlaufen auf den Straßen und die tatsächlich grenzenlos leben. Aber das gibt es bei
das
uns
sind ja nicht. Wir, ja. Das sind ja nicht wir und das ist ja auch nicht unser Anspruch ans Zusammenleben mit unseren Hunden. Ja. Und solange wir eine Leine an unsere Hunde dran machen, den Alltag bestimmen und das Leben bestimmen, sind so viele Grenzen da, dass wir uns auf gar keinen Fall noch überlegen müssen, wie kann ich jetzt noch im Training harte Grenzen einbauen, sondern wie kann ich das Training fair gestalten, dass mein Hund gerne mitmacht und gerne mit am Start ist.
Und es auch versteht. Ich glaube, ich habe das jetzt zweimal so gesagt, ohne es zu erklären. Das ist mir jetzt vielleicht doch ein Bedürfnis, das mit 2 Sätzen zu sagen, weil es eben nicht so ist, dass Hunde das Nein kennenlernen müssen. Hunde können das Nein nicht verstehen. Wir wissen das ja sogar aus Forschung im Humanbereich, dass selbst erwachsene Menschen mit ihrem ausgereiften Erwachsenenhirn das Nein erst im 2. Überdenken verstehen. Das heißt, man geht mittlerweile durch und durch dieses Wissen dahin über, dass man sagt, wenn da irgendwelche Schilder stehen, schreibt man nicht mehr drauf, nicht anfassen, sondern man schreibt drauf, Abstand halten. Weil wir wissen, dass erwachsene Menschen zu diesem Nicht und Nein nicht in der Lage sind, sondern es dauert zeitverzögert. Das heißt, es gibt Studien, die ganz klar belegen, warum es sinnhaft ist, im menschlichen Bereich nicht mit Verneinungen zu arbeiten. Und im Hundebereich, der Hund mit seinem Hundehirn und Hundegedanken, der wird niemals verstehen, warum wir Menschen sagen, Katzenkacke lässt man bitte im Katzenklo und frisst man da nicht raus. Das wird er nie verstehen. Und weil er dieses Verständnis nie hat, kann er auch niemals verstehen, dass wir da Nein gesagt haben. Also das ist einfach nur ein Argument, um Strafen zu rechtfertigen, die nicht sein müssten. Weil wenn man sich eingestehen muss, hey, ich strafe da, obwohl es unnötig ist, würde man sich nicht gut fühlen. Und aus dem Grund findet man Argumente, um das irgendwie argumentativ so hinzubiegen, dass man sagt, die Strafe muss da jetzt sein, aber sie muss nicht sein. Ja, das möchte ich jetzt nochmal ganz klar sagen.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Werbevideo gesehen von einer großen Online-Hundeschule, die durchaus strafbasiert arbeitet. Und dann hat man so einen Hund gesehen, der unkontrolliert aus dem Kofferraum rausspringt und dann irgendwie seinen Halter an. Sausüßer Hund, um ehrlich zu sein. So ein bisschen
um sein. Ich habe dieses Video auch gesehen.
Wir alle haben dieses Video gesehen. So, und dann ist der Hund um diesen Menschen rumgesprungen und um dieses Auto rumgesprungen. Und dann kam ein Einspieler, ein ganz ernster Einspieler, dass wir immer mehr das Problem haben, dass Hunde ohne Grenzen erzogen werden. Und das ist eine Gefahr. Positive Hundeerziehung ist eine Gefahr. Wie gefährlich findest du denn positive Hundeerziehung?
Also Marketing läuft. Ne? Ich hatte ja auch mal eine Marketingagentur beauftragt und wollte das mal machen, habe das aber ganz schnell sein gelassen, weil das genau so ist. Man soll aufschreiben, was sind die Ängste von Menschen und genau diese Ängste werden dann in den Werbespots angesprochen und deshalb laufen diese Videos auch so gut und wir sehen die alle. Also Marketing echt eins mit Sternchen. Menschlich muss man sich dann selber damit auseinandersetzen, ob man das möchte oder nicht und ob man das gut findet, ob das die Wertebasis ist, mit der man unterwegs ist. Wie gefährlich positives Hundetraining ist, gar nicht, weil wir sagen, also wir beide sagen ja immer wieder an verschiedenen Stellen, dass positives Hundetraining natürlich auch Fehler birgt. Man kann wie bei allem Fehler machen, Dinge falsch verstehen, Dinge falsch umsetzen, falsch im Timing sein, was auch immer. Aber die Gefahren auf der einen und auf der anderen Seite stehen halt einfach so weit nicht in Relation, dass es auch dahingehend für mich irgendwie überhaupt keine Frage gibt, wie ich mit einem Hund umgehe, weil es so logisch ist irgendwie, weil es gar keine Option ist, über die ich nachdenken müsste. Positives Hundetraining kann falsch verstanden werden, ja. Immer dann, wenn wir in den Bereich kommen von laissez-faire, von aber der Hund muss doch immer seinen Konsens haben. Und da komme ich halt als Medizinerin ganz schnell in den Bereich, dass ich sage, nein, dein Hund darf nicht entscheiden, ob er jetzt medizinisch behandelt wird oder nicht, weil du hast die Verantwortung, wo ich aber philosophisch ins Nächste kippen könnte, woher kommt das, dass unsere Gesellschaft aktuell dafür sehr, sehr bekannt ist, dass sie Verantwortung nicht tragen kann und Verantwortung an jeder Ecke abgeben möchte und andere fingerzeigend für schuldig befindet, weil sie selber keine Verantwortung tragen können und möchten und ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und das trifft man immer mehr. Das hat aber etwas mit unserer Gesellschaft zu tun, mit dem aktuellen Wandel und nichts mit positivem Hundetraining. Weil positives Hundetraining mitnichten sagt, dein Hund muss immer seinen Konsens geben und auf einem Zettel unterschreiben, ja, ich möchte heute geimpft werden, ja, ich möchte heute die Spritze vom Tierarzt bekommen. Und solange ich mich dagegen ein bisschen wehre, solange darfst du das nicht machen. Das ist ein Quatsch. Das hat auch niemand im positiven Training, der positives Training wirklich vertritt und das gut macht und gut erklärt, irgendwo gesagt. Ich kenne dieses Argument tatsächlich nur von der Gegenseite. Ich habe das bei keinem, mag sein, dass das an mir vorbeigegangen ist, aber ich habe das bisher noch von keinem positiven Trainer, der seine Arbeit gut macht, die mir bekannt ist, gehört, gesehen, gelesen, dass die Hunde immer ihren Konsens zu allem geben müssen und du als erwachsene Person deshalb keine Verantwortung mehr tragen müsstest. Ich kenne das nur wieder als weitergetragenen Mythos von der Gegenseite, die positives Training schlecht reden möchte, muss ich ganz offen gestehen.
Ja, ich kenne es auch nur von der Gegenseite. Also es reiht sich ein in, es werden ja nur irgendwie Kekse geworfen, ohne Strafe geht ja nicht, wie würdest du sonst deine Leine bezeichnen? Oder eben, ihr setzt keine richtigen Grenzen. Und dann eben so das nächste Argument, dein Hund hängt dir, also das wird ja auch manchmal so sehr überspitzt dann formuliert, dein Hund hängt dir gerade beißend, fletschend im Wadel und der Positivler holt dann seinen Leckerlibeutel raus. So genau. Ungefähr.
Ja, genau.
Ja, und sagt noch, du bist ein feiner, feiner Fifi, hast du toll gebissen heute.
Ja, weil wir haben keine persönlichen Grenzen. Wir sind alle so ein bisschen zu oft gegen die Wand gelaufen.
Genau. Ja, und also die Grenze fängt nicht da an, wo der Leckerlibeutel leer wird, sondern die fängt natürlich viel, viel früher an. Ja, ich glaube auch, das sind Argumente von der Gegenseite. Ich glaube aber auch, dass es eine Form von falsch verstandener positiver Hundeerziehung gibt, durchaus.
Ja, absolut.
Und dass Leute sich vielleicht dahinter verstecken. Du hast recht, das ist ein super gutes Argument und super guter Hinweis zu sagen, es geht auch um Verantwortung übernehmen. Und da versteckt man sich ja dann vielleicht auch gerne mal hinter etwas, wenn man diese Verantwortung nicht übernehmen will.
Oder kann, das möchte ich auch sagen.
Kann,
also ich bin immer auf der Seite von alle, wir alle, die Hunde haben, lieben ihre Tiere und wollen nur das Beste. Da bin ich so fest von überzeugt. Das sind 0, weiß ich nicht, Prozent, die das geil finden, Hunde zu quälen. Aber über die reden wir nicht. Das wird nicht unsere Kundschaft. Der Rest, bin ich überzeugt, wollen das Beste und lieben ihr Tier. Und es gibt Menschen, die Verantwortung nicht tragen können und das nicht können, zu sagen, doch, du musst jetzt aber.
Die das auch überfordert sind.
Genau.
Ja, man kann auch mal nur situativ überfordert sein. Man muss ja nicht durchgehend überfordert sein. Aber und dann ist tatsächlich auch nicht wertend gemeint von mir. Gut, dass du es nochmal eingeordnet hast. Aber dann versteckt man sich vielleicht auch mal hinter einer Aussage. Ja, der Hund kann jetzt aber nicht. Er hat seinen Konsens nicht gegeben. Oder auch irgendwie draußen. Ich kann ihn jetzt nicht abrufen. Er würde jetzt nicht hören oder so. Das fällt für mich in die Kategorie falsch verstandene positive Hundeerziehung. Also und auch da ist wieder, wo liegt der Fokus drauf? Natürlich liegt unser Fokus darauf, unseren Hunden beizubringen, dass medizinische Untersuchungen freiwillig durchgeführt werden können, dass sie einen Konsens geben können. Alltägliche Körperpflegemaßnahmen beispielsweise, so Alltagsuntersuchungen. Ja, aber es wird Hunde geben, da kommt man nicht so weit, dass man sagt, der gibt einen Konsens zu einer Impfung oder einem Blutabnehmen. Das ist vielleicht einfach zu krass für dieses Tier. So. Und da muss man natürlich einfach auch ganz klar sagen, medizinische, vor allem notwendige medizinische Maßnahmen dürfen nicht ausgesetzt werden mit dem Hinweis, der Hund ist noch nicht im Training weit genug und er kann seinen Konsens nicht geben beispielsweise.
Genau, ja. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass dein Hund eben auch kennenlernen darf. Doch es gibt auch Situationen, wo ich eben nicht auf deinen Konsens achten darf. Also ich weiß das, ich habe ja schon lang genug Hunde gehabt und auch 3 verloren schon mittlerweile in meinem Leben, 3 eigene, und kann da nur ganz klar sagen, ich bereite alle Hundemenschen, die zu mir kommen, auch mit einem Fixierbegriff vor, dass die Hunde wirklich auch kennenlernen. Es gibt ein ganz spezielles Signal, was dich darauf vorbereitet quasi. Wir können die Hunde darauf vorbereiten, zu sagen, es gibt so Momente, wo. Mag auch wieder sein, dass da mein medizinisches, ich habe ja früher in der Uniklinik auf der ICU auch gearbeitet, auch Nachtdienst. Da kommen Tiere, da können wir da nicht rumdanteln, da geht es um Minuten. Da kann ich nicht warten, bis der Besitzer sagt, ja, aber manchmal stellt er sich dann auf den Hocker und lässt sich von selbst Blut ab. Das geht nicht. Ja. Da machen wir, ich nenne das immer Schweinchen am Spießgriff. Der Hund wird auf die Seite gelegt, die Beine werden festgehalten, mit dem Ellbogen wird der Kopf auf den Tisch gedrückt, und das kann ich mit jedem meiner Hunde alleine. Das habe ich von klein auf gelernt, geübt, angekündigt. Mit dem Bucket Game positiv aufgelöst, danach die Party des Lebens. Und das ist aber ein Begriff, den ich, wenn die Kacke am Dampfen ist und wenn es mal in Notsituationen kommt, kann ich mit diesem Begriff meinen Hund darauf vorbereiten, was kommt. Und dementsprechend finde ich es dann auch nicht so aversiv und übergriffig und hatte nie das Problem, dass Hund Maulkorb zu 5 niedergerungen werden muss, weil wir von klein auf auch diese Momente geübt haben, wo es im Notfall mal sein kann, dass
etwas passiert jetzt, was der Hund sich vielleicht nicht selber aussuchen würde. Ja. Und hier knüpft er dann aber auch wieder ganz spannend Säuglingsforschung an, die ja auch wiederum besagt, auch wenn das Lebewesen der Situation jetzt ausgesetzt ist und sich da auch nicht rauswinden und wenden kann, hilft es, wenn angekündigt ist, was passiert und das Lebewesen sich darauf einstellen kann und es auch ein Stück weit kennt natürlich, den Begriff versteht, weiß, was das bedeutet, wenn das angekündigt wird.
Total, da gibt es ja auch tatsächlich dieses Alleingelassene, dieses Cry it out oder ich bin aber emotional bei dir, weil das ja auch immer so ein, ja, aber du hast doch auch Bedürfnisse, wo ich sage, natürlich habe ich auch Bedürfnisse, und da gibt es Studien drüber. Es gibt die Studie, der Säugling wird im Bad sich ausschreiend oder im Laufstall im Wohnzimmer alleingelassen, während man duschen geht und sich denkt, ich mache das jetzt, halt die Klappe, oder der Säugling kommt vor die Dusche, man geht duschen, und in beiden Fällen weint der Säugling, weil er nicht versteht, dass er gerade niemanden mehr sieht. Aber in dem einen Fall wird er besprochen und ja, ich höre dich und ich bin bei dir und ich bin gleich wieder da. Man nimmt emotional wahr, man hat Empathie, ich bin da für dich, aber mir ist gerade trotzdem wichtig, dass ich mich duschen möchte. Und die Studien haben ganz klar gezeigt, in dem einen Fall haben wir hochgradige Probleme durch Stressausschüttung, durch ich verstehe die Welt nicht. Und in dem anderen Fall haben wir natürlich keinen Konsens. Okay, bitte geh duschen, ich finde das in Ordnung. Aber wir haben ein, ich bin da nicht alleine und deshalb ist mir emotional nichts Schlimmes passiert.
Ja, und es macht einen riesengroßen Unterschied. Mhm.
Wahnsinn. Und genau das dürfen wir bei Hunden mitnehmen. Es gibt die Momente, wo ich sage, ich muss das entscheiden, weil ich bin die, verdamme ich, mit dem Erwachsenengehirn, mit der Verantwortung. Ich sehe aber dein Problem und ich nehme dich wahr, ich bin empathisch, aber trotzdem muss das passieren.
Ja. Und da trägt in diesen Situationen der Mensch die Verantwortung, auch teilweise dafür zu entscheiden, was ist jetzt auch der wenigst schlimme Ausgang der Situation. Mhm. Also man hat auch mal im positiven Hundetraining trotzdem die Situation, dass man sich wiederfindet und merkt, Mist, ich bin jetzt in was Blödes hier reingeraten. Beispiel, man hat eine Begegnungsthematik mit dem Hund und es kommt sowohl von vorne gerade Hunde als auch von hinten. Die Situation wird irgendwie zu eng, sie wird zu klein. Der Hund ist schon im Fixieren, ist schon stocksteif stehen geblieben, bewegt sich nicht mehr. Und hier ist es natürlich auch eine Abwägung zwischen Pest und Cholera. Mhm. Lasse ich den Hund jetzt in die Situation reinrasseln oder nehme ich denn den auf Ankündigung raus und weg vom Weg? Und es ist für den auch nicht angenehm, in dem Moment vom Weg runtergezogen zu werden. Aber es kann, ja, je nach Situation, die weniger schlimme Option sein? Und auch das müssen wir natürlich überlegen in solchen Momenten. Und das ist ja nicht immer nur Heiditei und Kekschen werfen. Und oh hoppla, jetzt reagiert der Hund nicht mehr, jetzt kann ich keinen Keks hin mehr werfen. Das ist ja trotzdem auch die Entscheidung in solchen Momenten.
Und was noch das Miese ist bei den Momenten, dass wir manchmal aus so Momenten rausgehen und uns dann im Nachhinein denken, Kacke, ich hätte doch das andere wählen müssen.
Ja.
Aber dafür müssen wir dann die Verantwortung tragen. Und klar, man kann ja sagen, ne, habe ich daraus gelernt, das nächste Mal mache ich es anders.
100%.
Aber das ist eben so das, wo ich immer sage, das, was im Kleingedruckten steht, dieses ich muss Entscheidungen fällen, da steht niemand neben mir, der sagt, mach das und das und das. Und dieses selbstkompetent, authentisch, für sich aus dem Bauch raus einstehen und sagen, nee, das ist für uns jetzt das Richtige. Und eben nicht hätte, hätte Fahrradkette, nee, ich habe das gemacht, ich habe das im besten Wissen und Gewissen gemacht, dazu stehe ich jetzt, kann dann aber auch sagen, ja, war eine Kackidee, mache ich das nächste Mal dann aber anders.
Ja.
Und das ist blöd, aber das gehört zum Erwachsensein dazu. Irgendwie.
Ja.
So ein Mist.
Ich habe letzte Woche in der Podcast-Folge Fragen beantwortet, die mir zugeschickt wurden, so Wunschthemen und Fragen, die aufgekommen sind über Instagram. Und eine Frage fand ich ganz spannend. Ich habe die auch dort ein bisschen angerissen. Das war so die Frage, warum wechseln Leute von der positiven in die aversive Hundeerziehung? Hast du so Gedanken dazu? Was kommt dir da in den Sinn? Was würdest du antworten?
Hilflosigkeit. Es ist immer Druck und Hilflosigkeit. Also da bin ich mir einfach ganz sicher, dass das niemand macht aus Machtbesessenheit. Ne? Nochmal, das sind diese 0, weiß ich nicht, Prozent, da wollen wir gar nicht drüber reden. Der Rest macht es aus, ich habe alles probiert, ich bin so hilflos, ich bin so mit dem Rücken zur Wand, ich habe keine Ahnung mehr und ich will, dass das aufhört. Ich will jetzt, dass es uns allen wieder gut geht, dass dieser Spuk aufhört. Ja, es ist einfach ein mit dem Rücken zur Wand absolute Hilflosigkeit. Und nochmal, ich bin so davon überzeugt, dass selbst wenn wir, so wie wir zwei, beide positives Training anbieten, jeder macht das anders. Wir haben verschiedene Kundschaften, wir haben verschiedene Erlebnisse, wir persönlich. Wir gehen ja mit unserer Persönlichkeit in die Beratung rein. Wie rede ich mit Menschen? Welche Argumente, welche Beispiele habe ich? Welche Trainingstechniken setze ich als erstes ein und welche als zehntes? Ja, das ist alles ganz, ganz persönlich. Und ich glaube durchaus, dass es auch da Leute gibt, die sich dann eben nicht trauen, zu sagen, keine Ahnung, ich fühle es nicht, was du mir erklärst. Das kommt bei mir nicht an. Ich komme nicht in Handlungsfähigkeit. Ja. Da einfach zu sagen, es gibt so viel auf dem Markt und es gibt nicht nur das positive Hundetraining. Und dieses ich komme in Handlungsfähigkeit kann man erreichen, indem man sagt, ich probiere jetzt eine andere Person aus, die es anders erklärt, die anders auf uns zugeht, die Dinge anders angeht und vielleicht passt das besser zu mir, zu meiner individuellen Persönlichkeit, zu meiner individuellen Lebensrealität, zu meiner individuellen, weiß ich nicht, Herangehensweise mit meinem Hund und. Ich habe das auch ganz oft. Ja, ich habe ein kleines Kind. Ich weiß, wie es ist, als Mama im ersten Jahr ganz allein zu Hause zu sein, während ganz klassisch Papa arbeiten geht und man mit Kind, Hunden, Katze, oh Gott, damals haben wir noch 3 Laufenten gehabt, ich mag es gar nicht aufzählen, hier alleine, ich kenne das und dementsprechend kann ich in dieser Situation wahrscheinlich ganz anders auf die Menschen eingehen als du, die sowas noch nicht gemacht hat mit Baby kriegen und allein zu Hause mit Hund sein und so hat jeder ganz, ganz andere Erfahrungen. Du bist voll im Bereich Kleinhund, Terrier, da kann ich nicht mitreden und das finde ich immer so, so wichtig, sich klar zu machen, du kannst in Handlungsfähigkeit kommen, auch im positiven Bereich, wenn du dich traust, dich umzugucken. Das muss nicht der aversive Bereich sein.
Ja, genau. Ich glaube auch, egal, also na, du hast es super diplomatisch und schön gerade formuliert. Ich will es noch einmal ein bisschen undiplomatisch in den Raum werfen. Es gibt einfach auch unterschiedlich gute positive HundetrainerInnen. Und es kann einfach auch sein, dass man an jemanden geraten ist, der sich einfach noch ein bisschen weiterbilden darf, der vielleicht noch nicht irgendwie ausreichend Arbeitserfahrung hat oder einfach, wie du so auch sagst, Janie, menschlich nicht matcht. Ja, manchmal hört man Dinge nicht oder man hört sie plötzlich, obwohl sie gleich gesagt wurden, aber von einer anderen Person oder na, gleiche Inhalt, aber anders formuliert. Und manchmal ist es aber auch einfach, na, vielleicht hat jemand auch einfach seinen Wissenshorizont erreicht an der Stelle mit einem komplexen Fall. Das kann durchaus auch mal passieren und es ist auch nicht immer für jeden Hundetrainer, Hundetrainerin einfach in dem Moment vielleicht zu reflektieren und zu sagen, ich komme hier nicht weiter, wir müssen hier mit jemand anderem noch zusammenarbeiten. So, und also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber die Ausbildungen sind so unterschiedlich gut, sie sind qualitativ krass unterschiedlich. Ja. Es gibt wahnsinnige Diskrepanzen auf dem ganzen Markt, in dem ganzen Bereich und das also ist jetzt vielleicht ein bisschen undiplomatische formuliert, aber trotzdem.
Absolut. Ja, und gerade auch durch Instagram haben wir das immer wieder. Ich hatte das jetzt auch schon, dass ich von Kundschaftern gefragt wurde, boah, das Profil ist ja voll krass, was die so thematisch bespricht. Und jetzt habe ich erst gesehen, das ist ja eine Trainerin, die hat gerade letzte Woche erst die Prüfung fertig und hat noch nie praktisch gearbeitet. Und, ne, es ist einfach so, den Leuten fällt es natürlich auch erstmal schwerer, differenzieren zu können, wer ist da schon lang im Job und oder man guckt da nicht so genau hin, man denkt sich dann, hey, komm, da mache ich jetzt mal die Beratung und schau mal. Und ja, das hat dann aber nichts mit dem allgemeinen positiven Training zu tun. Und das ist in so, so vielen Bereichen so, dass ich das Gefühl habe, dieses differenziert gucken, das ist auch was, was gerade so abhanden gekommen ist. Man möchte zwei kurze Sätze und damit hochkomplexe Dinge erklärt bekommen. Bitte, danke, schön. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und natürlich ist das eine einfache Erklärung zu sagen, positives Hundetraining macht Hunde aggressiv und positives Hundetraining ist daran schuld, dass es gerade mehr Aggressionsfälle gibt. Und wenn ich dann um die Ecke komme mit, habt ihr euch die Zahlen angeguckt, wie viele Hunde mittlerweile aus dem Ausland importiert werden? Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr die Zahlen angeschaut, wie viele Hunde davon Herdenschutzmixhunde sind und wie viele Hunde früher importiert wurden? Weil ich gerade auch jetzt wieder diese Thematik hatte mit, ja, aber wenn man in Italien schaut, da laufen die Hunde auch so rum und irgendwie gibt es da nicht so viel Beißunfälle. Ja, schau doch mal, wie viele Hunde werden dann dort aus Rumänien importiert? Wie viele rumänische Straßenhunde sind dann in Italien in Privathaushalten? Erzähl's mir bitte einfach mal. Und das sind so Dinge, die werden nicht differenziert angeschaut, sondern da wird dann diese Keule, diese eine Keule, die dann da ein 150-250k-Profil ins Internet bläst und alle Lemminge laufen dann mit ihren Schildern rum, positives Hundetraining macht aggressiv, positives Hundetraining macht aggressiv und keiner hinterfragt den Satz und macht da mal einen differenzierten Blick. Das ist gerade echt ein Ding.
Das ist echt ein Ding, ja. Wenn wir es differenziert betrachten wollen, was könnte man denn sagen? Es ist nicht die positive Hundeerziehung, es ist viel eher ein Hund, der grenzenlos ist, der ungehalten ist, der völlig ohne Orientierung ist. Welcher Hund ist es, der gefährlich wird?
Ich glaube wirklich, dass wir da keine einfache Antwort geben können. Der Hund, der gefährlich wird, ist der, der nicht gefragt wurde, als er als Herdenschutzhund mit nicht auf Menschen sozialisiert eingefangen wurde, nach Deutschland gekarrt wurde und nicht vorher gesagt bekommen hat, dass er danach in einer Familie mit Kleinkindern sitzt, wo eine Familie sich denkt, der läuft so nebenher, ist recht kuschelig und wuschelig und süß und wir machen ein bisschen Hundetraining, hier mal einen Trick, da mal einen Trick, sondern dann kommt da, ich muss hochgradig krasse, differenzierte Entscheidungen treffen. Ich muss Verantwortung treffen. Ich muss Verantwortung in einer Größe von einem Wanderrucksack einpacken. Und da hat niemand Bock drauf. Da ist niemand drauf vorbereitet. Und dann können die Leute das nicht umsetzen, was man im Training von ihnen verlangt und verlangen muss, weil, hey, ich habe mir nicht den Herdenschutzhund aus Rumänien nach Deutschland geholt. Und da muss ich dann manchmal Trainingsdinge auf den Tisch packen, wo ich sage, wenn du jetzt nicht Maulkorbtraining machst und das durchziehst und der Maulkorb getragen wird, dann kann ich dir nicht im Training weiterhelfen. Und dann sind wir da in einem Bereich von, zu viel liegt da auf dem Tisch. Ich glaube auch im Privaten. Ich brauche da nur mich selbst angucken, was da mittlerweile auf uns eindonnert, um das normale Leben wuppen zu können. Das ist viel. Viel auch selbst, weil Social Media auf unsere Hirne eindrischt ohne Ende. Aber da ist so, so viel auf dem Tisch, dass ein, boah, da hat mir niemand gesagt, dass das ein Wanderrucksack ist von 120 Litern. Ja. Hat mir niemand gesagt, und das kann ich nicht. Ich gehe unter der Last kaputt, weil ich die nicht mehr tragen kann. Obendrauf, zu all dem, was gerade ist. Ja. Zu alles ist teurer geworden.
Ich wollte doch eigentlich nur den Mund
haben. Ja. Genau, und ich brauche eine Tierkrankenversicherung, was, da muss ich mich auch entscheiden, was, ich kann die Tierarztrechnung nicht bezahlen, wie oft muss ich denn zum Tierarzt, was jetzt auch noch das Einzeltraining, was, ich muss das auch noch kaufen, wie, ich muss mir da auch noch einen Sichtschutz, was, ich brauche einen Gartenzaun, der kann nicht ohne Gartenzaun einfach bei mir bleiben, so, es kommt
bitte noch einen Ernährungsberater,
immer mehr obendrauf und die Leute können das nicht mehr. Und da ist doch aber nicht positives Hundetraining dran schuld. Nein. Natürlich kann ich werbewirksam sagen, lass mich das machen, ich habe es innerhalb von einem Tag abgehakt. Und das ist, sind ja Versprechen, die auch vordergründig gezeigt werden. Hey, die haben wir Jahrzehnte im Fernsehen so gezeigt bekommen. Mit einem Besuch sind die Sachen gedeckelt. Und ich sage das jetzt absichtlich, weil die Herdplatte ist auf 12, das Wasser im Topf brodelt. Und wenn dann jemand geht und sagt, du, mach's gut, ich gehe, halt den Deckel schön auf den Kochtopf, ne? Du weißt, einfach nur so draufdrücken, mach's gut. Dann guckt die Kamera nicht weiter zu, was passiert, wenn die Herdplatte weiter auf 12 bleibt und das Wasser weiter im Topf ist. Dann muss der Deckel immer weiter drauf gedrückt werden und die Leute müssen diesen Deckel dann aber draufdrücken, während nicht mehr der Trainer nebendran steht und sagt, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann wird man krank oder man hat keinen Bock mehr, man hat nicht mehr die Ressourcen, den Deckel drauf zu drücken und dann fliegt einem der Deckel kochend heiß mit Wasser spritzend voll in die Fresse. Und dann ist doch daran nicht positives Training schuld. Und dann hat aber der andere auch nicht in 24 Stunden geholfen. Der hat werbewirksam, kamerawirksam die Leute mit dem Deckel auf dem Kochtopf allein gelassen. Na klar, denkt man erstmal, krass geil, nur so ein Topfdeckel und schon ist das kochende Wasser weg. Aber nicht hingucken hilft da halt nicht auf lange Sicht.
Ja, und ich würde auch noch ergänzen, Hunde, die nicht gesehen werden, können gefährlich werden. Hunde, die nicht gesehen werden, in ein Leben gepresst werden, das sie nicht ausfüllen können.
Erwartungen, voll krass.
Erwartungen, viel zu hohe Erwartungen. Und am Ende kommen wir dann doch wieder beim Thema Bedürfnisse an. Bedürfnisse des Hundes, Bedürfnisse des Menschen. Und sie müssen irgendwie gleichermaßen erfüllt und gesehen werden im Leben. Und der einzige Unterschied ist ja nur trotzdem wieder, wir Menschen können uns um unsere Bedürfnisse kümmern und unsere Hunde sind halt auf uns angewiesen und darauf, dass wir es erkennen und sehen können.
Und leisten können. Ja, ja,
und leisten können.
Ja, da wären wir bei der Ressourcengeschichte, die bestmögliche Schnittmenge für alle rausholen und dann gibt es trotzdem Konstellationen und die gibt es mittlerweile viel öfter, muss ich absolut zustimmen. Die Konstellation, wo ich aus einer Beratung rausgehe und sage, egal wie wir diese Schnittmenge probieren, sie ist für beide Seiten scheiße und nicht tragbar.
Ja.
Und da kommen wir immer öfter hin. Das war früher nicht so. Ach, das war, weiß ich nicht, alle Jubeljahre mal, dass ich dann schon mit Kloß im Hals und Tränen in den Augen ich selber formuliert habe, ich habe jetzt echt alles probiert und ihr auch und ich möchte jetzt ganz, ganz arg, dass ihr kein bisschen mehr weitergebt von euren Ressourcen, weil es ist ungesund und das ist nicht fair und nicht okay. Und wir kommen immer öfter in diesen Bereich.
Ja.
Viel, viel öfter, dass ich sagen muss, egal wie wir es drosseln, da ist keine Schnittmenge, die okay ist.
Nee, es ist die Quelle der Hunde, es ist die Erwartungen, die existieren, es ist das ganze allgemein, das Gesamtkonstrukt des Zusammenlebens mittlerweile.
Ja.
Es ist schwieriger geworden. Es ist viel schwieriger geworden. Und ich glaube, wir haben tatsächlich sogar, ich will es nicht kleinreden, aber ich glaube, wir haben sogar wichtigere Fragen zu klären und Aufgaben zu lösen, als sich immer und immer wieder darum zu drehen, aversiv versus positiv. Es geht, ohne es kleinreden zu wollen, aber ich finde, es ist irgendwie im Großen und Ganzen doch mittlerweile viel wichtiger zu gucken und zu sehen, okay, wie können denn die Erwartungen, die existieren mittlerweile und die Herkunft der Hunde und der Genpool der Hunde, wie können wir das denn eigentlich in ein Zusammenlebenskonstrukt so reinpacken, dass alle happy sind und dass Hunde ein artgerechtes Leben leben dürfen, ein wirklich artgerechtes Leben leben dürfen. Und dann gucken wir mal, welche Probleme dann überhaupt noch da sind, na, von all den Problemen, die vielleicht davor existierten. Und dann darf man sich die Frage stellen und dann darf man sich sehr gerne dafür entscheiden zu sagen, die restlichen Probleme gehe ich mit positiver Hundeerziehung an. Aber da sind ja viele Dinge, die davor passieren wahrscheinlich.
Du und ich habe für mich auch ganz klar, also habe das ja auch immer mal wieder, super selten, aber ich habe das durchaus, dass mir Leute dann schreiben, du, ich habe mich jetzt ganz bewusst dazu entschieden, ich mache das so und so nicht weiter, ich mache das jetzt da und mit der und der Person und jetzt funktioniert mein Hund und ich finde das okay. Ich finde das total okay, kann das respektieren, wenn Leute sagen, ich habe das für mich persönlich entschieden, dass ich möchte, dass mein Hund funktioniert und Punkt. Ich kann damit umgehen. Ich würde es niemals tun, ja. Und ich weiß auch, dass ich den Hund nicht mehr sehen möchte und ihm nicht in die Augen gucken möchte und ich bitte auch keine Videos von ihm geschickt bekommen möchte, weil ich es ja sehe, wie es dem Hund geht. Aber wenn die Leute das individuell für sich entscheiden, dass sie jetzt sagen, ich schluck den Drops, meinem Hund geht es mental nicht gut, aber dafür funktioniert er, dann ist das okay, schluck den Drops. Aber ich weiß das und merke mir das und es gab es schon sehr, sehr oft, dass die Leute dann wiedergekommen sind nach ein paar Jahren. Und dann lutsche ich den Drops nicht mit.
Ich kann das nicht mit angucken.
Ich kann das auch nicht mit angucken. Und deshalb mache ich das dann auch nicht weiter. Ich probiere denen dann zu helfen. Ich leite die dann weiter. Aber ich lasse mich da weder für verantwortlich machen, was dann passiert ist, durch das Funktion vom Hund verlangen über die Zeit. Und ich packe das emotional dann auch nicht, mit dem Hund noch zu arbeiten.
Ja, das verstehe ich. Jetzt haben wir heute ganz schön viel angerissen in der Folge. Tausend Dank für deine Gedanken.
Super gerne.
Und für deinen Input. Ich hoffe, es war für alle, die zugehört haben und zuhören, der ein oder andere spannende Impuls mit dabei. Ich verlinke alle Infos zu Janie in den Shownotes. Wir freuen uns wie immer natürlich auch über Feedback zur Podcast-Folge. Janie, tausend Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
Ja, unbedingt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.
Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.